Ja, guten Morgen, liebe Perlacher, liebe Gummersbacher, lieber Landshuter und all die, die sich auch sonst noch hierher gezogen gefühlt haben, von nah und von fern. Gut, dass ihr da seid, gut, dass ihr euch gegenseitig ein Stück von Gott, von Gottes Gegenwart zeigen könnt, euch gegenseitig im Glauben ermutigt. Ich will das heute versuchen durch die Predigt. Diese Woche habe ich so ganz nebenbei erfahren, dass welche, die ihr sehr gut kennt, dass Ruth, Maria und ihr Bernd gestern ihren Hochzeitstag hatten. Dazu möchte ich nachträglich gratulieren, natürlich auch ein bisschen ermutigen und sagen, weiter so! Darf ich fragen, wie viele Jahre ihr schon zusammen seid und ihr solltet euch am besten einig werden darüber? 34, das ist schon... Ja, das ist ja bei euch beiden schon ziemlich lange, oder in beiden Fällen schon ziemlich lange. In eurem Fall gehe ich davon aus, die Gemeinde kennt euch schon lange als Paar und weiß auch, was ihr aneinander habt. Ja, die sind es gar nicht anders gewohnt, als euch und eure Qualitäten schon innerlich zu verlinken. Bei euch lernen sie es gerade. Wenn aber welche so ganz frisch sind, auch so ganz frisch verliebt, dann sieht man schon manchmal so leichte Fragezeichen in den Augen von denen, die sie vorher kennen und gekannt haben. Und hinter diesen Fragezeichen steht nicht selten die Frage, was sehen die zwei bloß ineinander? Bei mir und meiner Frau war es bestimmt so, was haben die ordnungsliebende klassische Musikerin und der chaotische dichtende Finanzbeamte bloß ineinander gesehen? Eine interessante Frage. Ja, überhaupt, was sieht überhaupt ein Mensch im anderen? Darauf wird die heutige Predigt, so hoffe ich, eine mögliche, wenn auch vielleicht nicht unbedingt die handelsübliche Antwort geben. Dazu muss ich aber etwas weiter ausholen, das seid ihr von euren Predigern gewohnt. In diesem Fall muss ich so weit ausholen, dass ihr euch bestimmt zwischendrin manchmal fragt, ob ich die Frage aus den Augen verloren habe. Keine Angst. Ich komme definitiv darauf zurück, aber ich beginne erstmal weit weg in Spanien, gleich wie spanisch euch das vorkommt. 2012 wurde nicht nur Boria, ein kleines Städtchen im Nordosten Spaniens, sondern auch Cecilia Jiménez, eine liebenswerte ältere Dame, weltberühmt. Grund dafür war, dass die damals 80-Jährige versucht hatte, ein Wandgemälde in der dortigen Kirche zu restaurieren. Es handelte sich um eine Darstellung des dornengekrönten Christus, ein Ecce Homo, also ein Bild, das auf Johannes 19,5 verweist. Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Cecilia, die diese Kirche regelmäßig besuchte, die litt darunter, dass das Bild zusehends verfiel, von dem Fresko die Farbe abblätterte und dass sich keiner darum kümmerte. Also beschloss sie, selbst ist die Frau, etwas dagegen zu tun und nahm mit den besten Absichten selbst den Pinsel in die Hand. Schon vorher hatte sie gelegentlich das Gewand Christi etwas mit Farbe nachgebessert. Diesmal aber machte sie sich an den Kopf, eine Aufgabe, die ihr schnell über den eigenen wuchs. Das Fresko wurde ein Fiasko. Die Hobbymalerin erwies sich als völlig überfordert. Am Schluss war vom Ursprungsbild nicht mehr viel zu erkennen und der Jesus darauf glich, je nach Betrachtung, einem Mäcki-Igel oder einem Monchichi-Äffchen. Das missglückte Jesus-Bild machte sie infolgedessen erst zum Gespött in Spanien und dann via Internet weltweit zur Lachnummer. Wobei man zugeben muss, dass das künstlerische Desaster dann doch etwas abgefedert wurde. Die Enkelin des Malers zeigte sich versöhnlich, Der netten alten Dame mag in dem Städtchen Broja keiner wirklich böse sein. Und das verschlimmbesserte Bild ist ein Touristenmagnet geworden, das den vorher völlig unbekannten Ort auf die Reiseführer gesetzt hat. So weit, so gut gemeint und auch bildhaft, wie mir scheint. Denn nicht nur die nette, aber bescheiden talentierte Amateurrestauratorin Jiménez, auch viele andere haben sich im Lauf der Zeit am Bild von Jesus wie überhaupt am Bild Gottes zu schaffen gemacht. Manche mit den besten Absichten. Bei anderen hat man den Eindruck, sie wollten Jesus bewusst zu ihrem Affen machen. So gab es immer wieder Versuche, das Bild Christi dem eigenen Zeitgeschmack, den eigenen Vorstellungen oder der eigenen Ideologie anzupassen. Mit viel katastrophaleren Ergebnissen als beim Pinselstreich von Borja. Jesus hat ja nicht nur am Kreuz manches erduldet und ertragen, sondern auch danach. Den Versuch, ihn im Wohlstandsevangelium zu vereinnahmen, als dauersegnenden Wunderwohltäter, das ist ein Versuch, der nicht nur ein Schlag ins Gesicht der armen und leidenden Christen ist, sondern auch in seins. Statt Nachfolgern, die den Leidenden und Verfolgten dienen, kommen daraus nur Egoisten hervor, die sich selber heilig sprechen. Fromme Narzissten. Segne mich, Herr, mich, dazu die aus meinem VIP-Club, die so sind wie ich. Das lässt die Bitte ums tägliche Brot doch weit hinter sich. Ähnlich schmerzhaft ist das Propagandabild vom Siegheiland, mit dem Kriegsmächte versuchen, den Herrn der Engelheere für ihre eigenen Zwecke einzuspannen. Es lässt nicht mehr viel vom verheißenen Friedefürsten übrig. Gott mit uns stand einst auf den Koppelschlössern der Wehrmacht. Mit Preis den Herrn und her mit der Munition hielt im Zweiten Weltkrieg ein amerikanischer Militärkaplan dagegen. Es gibt aber auch Retuschierungen, die auf den ersten Blick nicht ganz so krass sind. Wer nur den lieben Gott vor Augen hat als lieblichen Hirtenheiland, der kennt ihn vermutlich bloß aus dem Weichzeichner. Die Verkitschung Christi, die ihm als letzte Rolle die des Trösters und Seelenhirten immerhin noch zuweist, aber von Sünde, Schuld und Kreuz nichts wissen will, die jene Stimme ignoriert, die Klartext zu menschlichen Fehlern spricht, auch die ist gefährlich für die geistliche und geistige Gesundheit. Problematisch sehe ich auch die politische Propaganda, die sich, so es ihr dient, das wurde ja vorhin schon kurz angesprochen, gerne mal auch am Religiösen bedient, sei es in Vokabular oder Bildersprache. Da werden Heilsversprechen gemacht, die kein Mensch in der Menschheitsgeschichte je einlösen konnte. Und dann als Pappkameraden rechte wie linke Jesus aufgestellt. Der arisierte Jesus war enorm populär, während der Jude Jesus in den KZs weinte. Und der politische Heiler in dem Che Guevara-Stil verkündet ein Evangeliumskommunismus ohne Evangelium, was sich auf Dauer als so haltbar erwies wie eine Mauer ohne Mörtel. Welchen Jesus der Teil der russischen Kirche verkündet, der Putin hätschelt und den Krieg unterstützt, das mag ich gar nicht erst fragen. Wie recht hat also der echte Jesus gehabt, als er falsche Jesus voraussagte? Nicht nur im Bild, auch in der Tat. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Matthäus 24, 24. Und manchmal, wenn man sich die Zeit- und Kirchengeschichte schon durchaus mal anschaut, dann hat man durchaus das Gefühl, da wurden schon auch die Gläubigen mitverführt. Brauchen wir gar nicht so lang zurück oder zur Seite gucken. Nicht weniger zimperlich verfuhr der Mensch mit dem Bild vom Gott, dem Vater. Da wurde der liebende Gott, der sich selbst hingab, retuschiert, reduziert zu einem harten Richter, der in die Flammen der Hölle blies, um den Glauben anzuheizen. Ein Erziehungs- und Druckmittel je nach herrschender Moral statt des liebenden Vaters, den Jesus verkündigte. Nicht wenige haben sich aufgrund solcher Bilder von Gott abgewandt. Manche leiden darunter in ihrem Glaubensleben und müssen mühsam freikratzen, was unter all diesen Fälschungen an Original verborgen ist. Der christliche Rocksänger Larry Norman war offensichtlich in seiner Jugend von falschen Gottesbildern nicht verschont geblieben. Denn in einem seiner Lieder bekennt er: Ich wusste nie, dass du mein Vater bist. Ich dachte stets, du wärst der Richter, dem ich am Strick sehen will. Und er nimmt konkret Bezug auf den Hanging Judge, also einen relativ bekannten amerikanischen Richter, der eigentlich fast nur Todesurteile verkündete. Weltweit werden Bilder von Gott verbreitet, die nicht nur künstlerisch wertlos sind, sondern angstmachend und irreführend und von daher Gottsucher eher abstoßen als anziehen. Seht euch die Bilder an, die manche Religionen von Gott malen, und seid froh, wenn ihr nicht mehr darin sehen müsst als Stümperei. Da ist von angstmachend bis lächerlich alles dabei. Vielleicht ist all diese verfälschende Retuschierung des Bildes Gottes im Lauf der Jahrhunderte mit ein Grund dafür, dass eins der 10 Gebote, die Bildermacherei, insbesondere die Gottesbildermacherei, sehr kritisch sieht. 5. Mose 5, 8 bis 9. Du sollst dir kein Bildnis machen in irgendeiner Gestalt, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen. Ich gebe jetzt mal zu, dass ich das als christlicher Künstler nicht als das völlige Verbot von Malerei interpretiere, als dass es der Islam oder teilweise auch die frühe Kirche gesehen haben. Eine strikt wortwörtliche Auslegung würde uns manche Schönen und Kreativen berauben, und sogar die Fotografie ausschließen. Und ich denke, wir gehen jetzt nicht und legen unsere ganzen Urlaubsfotos hier hin und machen dann eine Verbrennung. Von daher seht ihr das vielleicht ähnlich wie ich. Ich versuche, das Gebot von seinem Sinn her zu achten und zu beachten. Ich denke, es geht hier um eine Warnung vor der Errichtung von Götzenbildern. Es geht darum, dass unsere Darstellungen und Vorstellungen von Gott nicht den real Existierenden verdrängen und ersetzen sollen. Du sollst sie nicht anbeten und ihnen dienen, statt den lebendigen Gott zu suchen und ihm zu dienen. Das kann ich verstehen und da stehe ich auch dazu. Die Beziehung ist wichtiger als das Bild, das ich von dieser Beziehung habe. Wer von euch hat ein Bild von seiner Frau, seinem Ehemann, seinen Kindern in der Brieftasche? Ja, super, wunderbar, ihr kennt es. Es wäre doch sehr seltsam, wenn ich ein Foto meiner Frau herzen und küssen würde, und sie selbst aber links liegen lassen. Ich sitze neben ihr, gucke das Bild an, finde das ganz toll und sie will gerade mit mir reden und ich habe keine Zeit, weil ich mit dem Bild beschäftigt bin. Das fändet ihr alle schräg, oder? Ich auch. So halten es aber manche Menschen mit Gott. Sie huldigen ihrer Vorstellung von ihm, die sie, da eng begrenzt durch Tradition und Erfahrung, bequem in die Brieftasche oder in den Herrgottswinkel oder in irgendeinen Winkel ihres Kopfes stecken können und dann nach Bedarf rausholen. Das ist schon praktisch, aber wenn da nicht mehr da ist an Beziehung, weichen Sie damit dem Gott aus, der Beziehung haben will mit Ihnen, der Sie herausfordert in Ihrer Lebensweise, der ihnen auf Augenhöhe versucht, ins Gewissen zu reden, der ja ihnen auch überhaupt auf Augenhöhe begegnen will, mit ihnen reden will. Ein zweidimensionaler Gott, so zweidimensional wie diese Fotos, die wir haben, ein zweidimensionaler Gott ist kein Gott. Und eine Gottesbeziehung, die Gott zum Abziehbild, zum Objekt meiner Wünsche macht, ist kein Gottesdienst und daher nicht mehr als einen Fluch wert. 5. Mose 27,15: Verflucht sei, wer ein Götzen oder ein gegossenes Bild macht, ein Gräuel für den Herrn, ein Werk von den Händen der Werkmeister und es heimlich aufstellt. Wer genau hinhört, merkt, verflucht wird nicht nur das lautstarke Propagieren eines falschen Gottesbilds, sondern auch das heimliche Aufstellen. Wir denken in unserem Kulturkreis oft, Religion ist Privatsache. Solange sie nicht öffentlich wird, tut sie keinem weh. Aber die Bibel legt nahe, auch wer in der Stille falschen und bequemen Gottesbildern anhängt, tut sich nichts Gutes. Es prägt trotzdem sein Leben. Es verhindert trotzdem eine echte und heilsame Beziehung zum lebendigen Gott. Nun ist, denke ich, allen hier klar, dass die Fälschung von Kunstwerken und deren Verkauf als Originale zu Recht unter Strafe stehen. Bei falschen Gottesbildern aber sind viele eher entspannt, nach dem Motto, wem schadet's denn? Die Kirchengeschichte spricht dagegen. Falsche Gottesbilder sind Grundlage für Neurosen und Auslöser von sogenannten Religionskriegen. Den Versuch, anderen einen Gott vor Augen zu malen, der dem Realen nicht entspricht, finde ich daher wesentlich schlimmer als gefälschte Goyas oder Da Vincis. Das eine kann bei einem Kunstliebhaber eine beträchtliche Menge an Geld in den Sand setzen. Das zweite aber kann das ganze Leben in den Sand setzen. Da sind Malversuche wie die der alten Dame und auch manches mittelmäßige christliche Kunstwerk im Vergleich harmlos. Damit will ich jetzt nicht behaupten, dass mir persönlich mittelmäßige Gottesbilder egal sind. Ich gebe zu, mich ärgert's schon manchmal. Jetzt wird's persönlich. Mich ärgert schon manchmal, wie wenig Anspruch im christlichen Raum auf die Qualität von Kunst gelegt wird. Sei es Musik oder Malerei oder Liedtexte. Oder, darf ich das jetzt hier sagen, ohne mich selber zur Zielscheibe zu machen, wahrscheinlich muss ich es sogar, auch die Predigtkunst. Ja. Also wer nur langweilige Predigten hört, ist irgendwann immun gegen Predigten. Aber das auch alles. Mich ärgert es vor allem, wenn ich dahinter so eine Haltung der Selbstgefälligkeit spüre oder vermute, wenig bemühen, Sätze auch mal einen Rat anzunehmen oder irgendwas zu verbessern. Und wenn sachlicher Kritik dann noch dazu entgegnet wird, dass das alles vom Herrn inspiriert ist, ach ja, manchmal ist das Mittelmäßige der Feind des Guten. Und manchmal braucht es für das Gute schon die Kritik auch am Schlechten. Aber es ist natürlich immer leichter, Kritik an anderen zu üben, als an sich selber. Daran werden wir dann schon gelegentlich erinnert. C.S. Lewis, einer der großen Denker der modernen Christenheit, der selbst einen sehr mühsamen philosophischen Weg zum Glauben hatte, der hat eine durchaus kritische Einstellung zum Gottesdienst, also jetzt insbesondere den englischen, sehr der traditionellen, anglikanischen. Unter anderem sagte er mal, er halte viele Anbetungslieder für fünfklassige Lyrik zur sechsklassiger Musik. Aber er nahm es als Lektion in Demut, als er merkte, dass manche Kirchenbesucher diese Lieder mit einer Hingabe an Gott sangen, zu der er selbst nicht fähig war. Ganz ehrlich, ich hoffe schon immer auf die Inspiration vom Heiligen Geist, aber ich bin mir bei mancher Predigt durchaus unsicher, ob der wirklich durch mein Arbeitszimmer wehte, und das insbesondere, wenn ich dann spät abends an der dritten oder vierten Überarbeitung sitze. Irgendwie wird's nicht rund. Und ich bin dann schon froh, wenn Gott auch manchmal durch meine schwächeren Werke wirkt. Auch wenn das für mich, von mir selbst, in meinem Selbstbild voll peinlich ist und mich ganz ehrlich bei anderen total aufregt. Einmal hat ein Freund von mir bei uns in Landshut eine Predigt gehalten, die ich für völlig geeignet für die Tonne hielt. Aber eine gemeinsame Bekannte von uns hat sich genau dadurch bekehrt. Tja, was soll man dazu nun sagen? Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, der Gründer der Herrnhuter Brüdergemeinden, hat einen wichtigen geistlichen Impuls erhalten, als er 1719 bei einer Bildungsreise in der Galerie des Düsseldorfer Kurfürsten ein Ecce-Homo-Bild betrachtete. Es zeigt den leidenden Christus und trägt die Unterschrift: Das habe ich für dich getan, was tust du für mich? Das traf ihn wie ein Blitz und es wurde für ihn der Anfang einer neuen Berufung. Heute hängt, so habe ich nachgelesen, das Bild in der Münchner Pinakothek und nach Meinung von angesehenen Kunstexperten ist es ein durchaus mittelmäßiges Werk. Aber Gott hat es gebraucht. Tja, an Lektionen in Demut kommt wohl keiner vorbei. Von daher muss ich meine Aussage über die Mittelmäßigkeit wohl etwas abmildern. Alle Dinge können in der Hand Gottes zum Besten dienen. Gott kann auch schwächere Werke gebrauchen. Meine, deine, unsere. Gottes Gnade vermag viel, auch das. Das hat Paulus in seinen Schwächen viel Trost gegeben, dass er diese Erfahrung gemacht hat. So dass er im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9 schrieb, und er hat zu mir gesagt, was würde ich sagen, Junge, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Das finde ich wunderschön und es ist durchaus ein Trost. Ich sehe bloß keinen Anlass darin, uns bewusst nicht anzustrengen oder das Mittelmäßige zum Maßstab zu machen. Nirgendwo steht geschrieben, macht schlechte Arbeit, damit die Gnade Gottes umso größer ist. Für den Herrn wird schon passen. Römer 6,1-2 gibt uns folgenden Denkzettel mit auf den Weg. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde, also im fehlerhaften, Ungenügenden beharren, damit die Gnade Gottes umso mächtiger sei? Das sei ferne. Und 1. Korinther 12,31 legt nahe, strebt aber nach den größeren Gaben. Und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Und dann kommt dieser herrliche Text mit dem Hohelied der Liebe. Da geht noch mehr. Da ist noch Schöneres drin. Dass da noch mehr geht, dass da noch was besser werden kann bei uns allen, das ist für mich das wichtigste und häufigste Ecce-Homo-Bild von allen. Wir wissen nicht genau, was Pilatus damals meinte, als er sagte, seht, welch ein Mensch. Hat er in dem Moment erkannt, dass Jesus ein besonderer Mensch war? Oder meint er nur, hier, habt ihr diesen Menschen, um den so viel Aufregung herrscht? Oder wollte er sagen, schaut, ist doch auch nur ein Mensch, was regt ihr euch so auf? Hier ist jede Bibelübersetzung Interpretation. Was wir aber sicher wissen ist, dass wir das Bild Gottes im menschlichen Antlitz sehen. In besonderer Weise bei Jesus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. So hören wir bei ihm Johannes 14,9. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir sehen es nicht nur oder lesen es nicht nur im Johannesevangelium. Wir sehen und erkennen es auch in uns, die wir Jesus nachfolgen. Hoffe ich zumindest. Wir kennen es sogar manchmal im Ansatz bei denen, die es nicht tun. Wir alle, die wir Menschen sind, wir zeigen etwas von Gott. Wir sind sein Bild. Das ist in uns angelegt. In unserer DNS ist Gott skizziert. 1. Mose 1,27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zum Bild Gottes schuf er ihn. Und damit ist nicht nur das Mannsbild gemeint und schuf sie als Mann und Frau. Nun fällt es uns, insbesondere den Männern, ja vielleicht leicht, in einer schönen Frau etwas Göttliches zu sehen. Nicht umsonst bezeichnet man manche Schauspielerinnen als Leinwandgöttinnen. Greta Garbo beispielsweise wurde zu ihrer Zeit von der Presse die Göttliche genannt. Und bei einem besonders schönen, jungen, athletischen Mann heißt es manchmal, oh, der sieht aus wie ein junger Gott. Auch in der Lebensfreude eines neugeborenen Kindes einen göttlichen Funken zu entdecken, fällt uns nicht schwer. Der bengalische Dichter Rabindranath Tagore hat das wie folgt formuliert: Jedes neugeborene Kind bringt die Botschaft, dass Gott sein Vertrauen in die Menschheit noch nicht verloren hat. Was aber, liebe Freunde, was aber ist da, wo das Antlitz Gottes am Bröckeln ist, wie bei diesem verfallenen Ecce-Homo-Bild in Borgia? Sehen wir Gottes Gesicht auch im Antlitz des obdachlosen Penners, des dementen Pflegefalls, des behinderten Kindes? Für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland, so seufzt schon der Prophet Jesaja. Und ich gebe ihm recht, wenn ich ihn Gesichter sehe, die das Gesicht des Vaters vergessen haben. In denen die Spuren des Göttlichen überpinselt wurden von Grausamkeit, Gewalt, Lüge, Verachtung, Roheit, Hass. Der Mensch ist ganz grundsätzlich, ist nicht will sein, ist Gottes Bild. Das heißt, es wird etwas an ihm sichtbar von Gottes Fähigkeit zu empfinden, zu lieben und zu glauben. Aber wie oft wurde versucht, gerade das auszuradieren, es zu vertuschen, es zu übermalen. Wie viel Fraß daran gab es durch die Säure des Hasses. So wie manche Kunstwerke im Krieg oder durch Verbrechen zerstört wurden, so geht es auch manchen Gesichtern, die einst göttliche Gaben wie Glauben, Hoffnung oder Liebe spiegelten. Mühsam, in liebevoller Kleinarbeit wäre hier viel zu restaurieren. Übermaltes freizukratzen, Zerbrochenes zu kleben, bis das Bild Gottes Stück für Stück wieder sichtbar wird. Aber leider geht das nicht alles in die Hände des Meisters. Da wird auch im Versuch der Wiederherstellung viel gepfuscht. Nicht jeder gut gemeinte Rat ist hilfreich, nicht jede psychologische Methode angebracht und heilsam. Und so laufen nicht wenige Menschen durchs Leben, die Sehnsucht danach haben, Gott ähnlich zu sein, aber ihn im Spiegel nicht sehen. Ja, die nicht mal ein gutes Bild von sich selber haben. Wer von euch guckt morgens in den Spiegel und sagt, ach, heute bin ich aber mal wieder göttlich? Und das ist ja auch kein Wunder. Denn woher kommen unsere Bilder von uns selber? Und sind es wirklich immer unsere Bilder? Steckt in den Bildern, die wir von uns haben, nicht so manches drin an Pinselstrichen anderer? Erwartungen, die nicht Gott an uns hat, aber Menschen, die uns nach ihrem Bild retuschieren wollen, zu Abbildern von ihnen machen wollen. Und da sind nicht nur Eltern schuld, die in ihren Kindern Verlängerungen ihrer Hoffnungen und Wünsche sehen, die sie als Leinwände des eigenen Ehrgeizes nehmen. Da kommen auch kulturelle Einflüsse dazu. Kulturelle Einflüsse, die oft Individualismus predigen, aber uns durch ihre Moden eher festlegen statt freisetzen. Ihr kennt bestimmt vielleicht von eurer Jugend noch diese ganzen Rebellenmoden. Man wollte anders sein und dann haben doch alle das Gleiche getragen. Da war es halt die zerrissene Jeans statt dem statt der Sonntagshose. War dann manchmal sehr individualistisch. Hättest auch von der Stange kaufen können. Kleidungsstile, Sprachstile, Denkungsarten können uns auch unter der Flagge der Freiheit festlegen auf bestimmte Bilder von uns und von anderen. Das ist so ein altes Spiel, bei dem sich manchmal nur die Kostüme ändern. Ja. Punker gegen Popper, Hippies gegen Gothics, Progressive gegen Konservative, Boomer gegen Millennials und, und. Dazu habe ich neulich mal folgenden Text geschrieben. Abbild und Ebenbild. Dein Bild von dir ist nicht von dir. Das haben andere gemalt. Doch für die Fehler darin hast du höchstpersönlich lang bezahlt. Trotz Ähnlichkeiten, mancher Strich war mehr ein Streich und stümperhaft, was er skizzierte, nie ganz du. Das raubte deinem Blick die Kraft. Du wolltest anderer Wunschbild sein, auch wenn es deinem nicht entsprach. Den Unterschied von beiden sahst du zwar, doch sahst ihn dir nicht nach. So hast du dich für viel geschämt, was nur normal und menschlich war. Den Menschen, der du wirklich bist, nahmst du deswegen kaum mehr wahr. Wie Gott brauchst du kein totes Werk als Abbild, das dir Wert zu misst. Du gleichst am stärksten ihm, wenn du ganz unverfälscht du selber bist. Versuch zu sehen, wie er dich sieht, und mach das deinen Blick dir weit, erkennst du auch in anderen ein Stück Gottebenbildlichkeit. Wenn das, was wir im Spiegel sehen, wenig zeigt von dem Bild Gottes, das wir so gerne erkennen wollen, dann geht es uns ja vielleicht so wie dem Bildnis von Dorian Gray in dem berühmten Roman von Oscar Wilde. Alles Unschöne und Hässliche, das er lebt oder tat, schlug sich darin nieder. Wenn wir mit dem Bild nicht zufrieden sind, das wir sehen, wenn wir in den Spiegel sehen, dann ist Restaurierung angesagt. Aber es gibt ein paar Regeln dabei, wenn das was werden soll. A. Eine gute Restaurationsarbeit braucht Zeit und Sorgfalt. Da ist es mit ein paar einfallspinseligen Pinselstrichen nicht getan. Da muss vielleicht manches abgetragen werden, was nicht passt. Manchmal auf den Grund gegangen werden. Manche Farbe aufgefrischt und erneuert. Damit es am Schluss heißt, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. B. Eine gute Restaurationsarbeit braucht einen guten Restaurateur. Bei Handwerkern, Steuerberatern und Fachfirmen ist man oft auf Mundpropaganda angewiesen, um zu wissen, wer davon wirklich gut ist. Sonst ist das reine Glückssache. Denn fast alle verkaufen sich in der Werbung als toll. Nicht alle sind es. Von daher, wenn ihr gute Seelsorger und Seelenführer braucht, die euch helfen sollen, dem Bild Gottes wieder ähnlicher zu werden, das ihr sein sollt, dann hört euch um. Ja, bei wem hat sich denn wirklich was getan und bewegt? Und immer würde ich versuchen, den Originalmaler, also Gott, mit einzubeziehen. Wer weiß besser, wie man die Farben der Wahrheit mischt, als der Meister selber? Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Und C. Eine gute Restaurationsarbeit braucht eine klare Vorstellung davon, wie das Ergebnis aussehen soll. Du kannst nicht einfach wild dahin pinseln. Und da sind nicht Wunschbilder von uns entscheidend. Nicht blind drauf los pinselst die Wiese, sondern das Bild Christi sollen wir vor Augen haben dabei. 2. Korinther 3,18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. In diesem Geist und in diesem Sinn möchte ich euch alle hier gern gottähnlicher sehen. Und ich würde mal sagen, ich habe Zeit, bis ich nächstes Mal wiederkomme. Oder darüber hinaus. Nun zurück zu Ruth Maria und zu ihrem Bernd. Was haben die ineinander gesehen? Ich denke vieles, aber ich denke, sie haben vor allem auch ein großes Stück gesehen von der Gnade Gottes, von der Kreativität Gottes, von der Vielfältigkeit Gottes und von seiner Liebe. Und ich denke, wenn sie das nach so vielen Jahren und ihr auch immer noch sehen und vielleicht noch besser sehen als vorher, dann war das ein gutes Stück Restaurationsarbeit. Macht weiter so. Amen.